Ja, wir sind in Josua 2 und ihr wisst, dass es 24 Kapitel hat und wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Das heißt, wir schaffen es nicht. Aber ich will mein Bestes geben. Wir machen dann die Folien, die ich vielleicht nicht so, also ganz so wichtig ansehe, dann weiter. Rückkehr der Kundschafter war das Letzte, was wir hier hatten. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Warum kommt hier nichts? So, das war das Letzte, worüber wir nachgedacht hatten. Wir kommen dann zu der Rückkehr der Kundschafter in Kapitel 2, Verse 22 bis 24. Die berichten eben wahrheitsgemäß und zuverlässig. Und schließen mit einer ermutigenden Botschaft voller Glauben, nämlich nicht nur von Jericho sprechen sie, sondern auch von dem ganzen Land, das der Herr ihnen geben würde. Kapitel 3, Verse 1 bis 13 wären dann Vorbereitungen für die Überquerung des Jordan. Josua wird hier als ein Frühaufsteher bezeichnet. Kapitel 3, Vers 1, da machte sich Josua früh morgens auf. Nun, so ein Frühaufsteher wird in der Bibel oft genannt. Viele gläubige Männer waren Frühaufsteher. Ich will nicht zu lange bei dem Thema Frühaufsteher verbleiben, aber das ist eine Botschaft der Bibel. Und wenn wir Probleme haben, früh aufzustehen, dann ist das eigentlich ein Problem des späten Ins-Bett-Gehens und nicht des frühen Aufstehens, wenn wir ehrlich sind. Wer abends früh ins Bett geht, kann auch in der Regel früh aufstehen. Der Jesus, der war als Frühaufsteher bekannt. Markus 1, Vers 35 heißt es, dass er früh morgens sich zurückzog an einen öden Ort, um dort zu beten. Also bevor es hell war, hat er das gemacht. Jesaja 50 sagt, dass er sich jeden Morgen das Ohr öffnen ließ. Der Jesus war auch ein Frühaufsteher. So können wir vielleicht ein bisschen für unser eigenes Leben einfach mal nachdenken, wie es mit unserem frühen Aufstehen ist. Ich weiß, wenn man Rentner ist, dann bleibt man schon mal liegen bis 8, ist ja auch okay. Aber dass man dann vielleicht wie andere bis 12 Uhr im Bett bleibt, so, das ist dann schon ein bisschen viel. Wir können die Zeit auch sinnvoll nutzen. Dann hatten sie 3 Tage Vorbereitung zu treffen. Die 3 Tage Vorbereitung würde ich gerne verbinden mit den 3 Tagen, in denen der Jesus im Grab war. Er sagt selbst davon, Matthäus 12, wie bei Jona, er war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches, so auch der Jesus. Dann zählt jeder angefangene Tag mit. Man fragt sich ja schon, wie war das von Freitagabend bis Sonntagmorgen, sind ja keine 3 Tage. Der Freitag gilt als Tag, der Samstag und der Sonntag. Ja, das sind das doch diese 3 Tage, von denen der Jesus gesprochen hat. Bei dieser Vorbereitung wird gesagt, dass sie auf die Bundeslade schauen sollen und ihr folgen sollen. Die Bundeslade ist hier ein Bild von dem Herrn Jesus Christus und da stellt sich uns die Frage, wem folgen wir nach? Die Frage ist, folgst du auch Jesus nach? Keiner Lehre, keinen Personen, sondern dem Herrn Jesus Christus. Er ist derjenige, der vor uns hergeht und er uns in seinen Fußstapfen hinter sich hergehen lassen möchte. Ihm wollen wir folgen. In Johannes 1 wird einmal berichtet, dass 2 Jünger von Johannes dem Herrn Jesus auf einmal nachgefolgt waren. Und dann sagt es, als Jesus das sah. Er hat es gemerkt. Jesus merkt, wenn auf dieser Erde Menschen ihm nachfolgen. Er freut sich darüber. Er nimmt Kenntnis davon. Und das ist auch für unser Leben so prägend, wenn wir dem Herrn Jesus wirklich nachfolgen und ihn immer im Blick haben. Es war ja eine Entfernung von 2000 Ellen einzuhalten. Wovon könnten die 2000 Ellen sprechen? Er war ganz alleine, ja, die Bundeslade war alleine und dahinter sollten die 2000 Ellen, dann haben wir mal einen Kilometer wegbleiben. Der Jesus ist eine Bedeutung, sicherlich, dass er dieses Werk am Kreuz alleine getan hat. Da war niemand bei ihm. Ganz allein hing er am Kreuz, ganz allein war er im Gericht Gottes. Ganz allein. Er tat das Werk allein. Andere Bedeutung ist natürlich auch, dass niemand das völlig verstehen kann. Das spricht ja von einer Entfernung, ja, von einem Abstand. Wir können nicht verstehen, was am Kreuz in diesen 3 Stunden von mittags 12 bis nachmittags um 3 Uhr passiert ist. Als Gott seinen eigenen Sohn geopfert hat und der Jesus zur Sünde gemacht wurde und auf ihm alle Sünden lagen, da wurde es dunkel. Das zeigt auch, niemand kann das verstehen, was da passierte. Es gab schon mal Leute, die haben das versucht zu ergründen. Es geht nicht, das führt immer in die Irre. Das schaffen wir nicht. Gott hat das eben in Dunkelheit gehüllt. Und wir finden dann auch einen gewaltigen Abstand. Wir stehen staunend davor und danken einfach und beten dafür an. Aber noch eine Bedeutung, die war mir auch wichtig. Wenn die Lade jetzt 10 Meter vor der ersten Person gegangen wäre, nun, die Hinteren hätten es nicht mehr gesehen. Aber wenn 1 Kilometer vorne alles ist, da konnte von überall, konnte man diese Lade noch sehen, auch von weiter hinten. Deswegen hatte ich hier genannt, jeder konnte die Lade sehen. Auch so ein Hinweis, dass jeder persönlich diesen Blick auf den Herrn Jesus haben darf. Nicht nur auf den Vordermann, sondern auf den Herrn Jesus, auf die Bundeslade, die vorne vorgeht. Dann gibt es verschiedene Bezeichnungen, und das möchte ich doch jetzt gerne machen. Das ist so einfach so eine Schönheit in der Bibel. Die Bibel hat ja ein einzigartiges Buch. Und eine Schönheit ist halt hier auch diese verschiedenen Bezeichnungen für... Oh, das war jetzt nichts. Wo sind wir jetzt? Jetzt. Aber zu weit noch. Verschiedene Bezeichnungen für die Bundeslade. Wir schlagen dazu Kapitel 3, Vers 3 auf. Da wird gesprochen von der Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes. Im Lukas-Evangelium bei der Einsetzung des Abendmahls, da wird auch von dem Bund des neuen, nein, von dem Blut des neuen Bundes gesprochen. Von dem neuen Bund. Man kann also sagen, der Hinweis hier auf den Herrn Jesus im Johannes-Evangelium, im Lukas-Evangelium, in 3, Vers 11 wird genannt, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde, also seine universellen Rechte, und die werden besonders im Matthäus-Evangelium vorgestellt. Haben wir also Lukas und Matthäus bisher. Dann kommt 4, Vers 11, der Hinweis, da zogen die Lade des Herrn. Er ist Herr und Christus. Das ist Kennzeichen des Johannes-Evangeliums. Und zum Schluss bleibt nur noch übrig das Markus-Evangelium. Und hier haben wir die Lade des Zeugnisses in 4, Vers 16. Gottes Zeugnis in der Person seines dienenden Sohnes Jesus im Markus-Evangelium. 4 Bezeichnungen für die Bundeslade. Und wir haben 4 Evangelien und die passen alle überein. Ihr merkt, die Bibel ist echt toll. Wenn man so da Dinge in der Bibel findet, die sich im Alten Testament und im Neuen Testament widerspiegeln, einzigartig. Der Josua, der macht nicht sich groß, sondern Gott. Das ist auch so etwas, was der Josua sicher in der Vergangenheit gelernt hat. Das dürfen wir auch mitnehmen in unser Leben. Josua, Interesse war, dass Gott groß wird. Dann ermutigt er die Israeliten. Er sagt ihnen zu, Gott wird einen vollständigen Sieg über alle Feinde schenken. Da gab es ja vielleicht auch im Land, in Israel, Leute, die Angst hatten. Wie soll das werden? Und die brauchen Ermutigung. Ist so ein Beispiel für uns alle, ja? Wir kennen auch vielleicht Gläubige, die haben Angst und brauchen Mut. Denken, sie gehen unter. Und dann dürfen wir uns von Josua lernen hier, dass er ihnen einen vollständigen Sieg verspricht, nicht weil er das schafft, sondern weil Gott es tut. Weil Christus den Feind überwunden hat, geschlagen hat und völlig entwaffnet hat. Kolosser 2 spricht davon. Wir lesen doch diesen Bibelvers. Kolosser 2, Vers 15. Da wird von dem Herrn Jesus gesprochen, indem er, ich lese ab Vers 14, als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Er ist der Sieger. Da braucht man also keine Angst mehr zu haben. Jetzt möchte ich einen kleinen Exkurs hier einschieben. Wir haben drei, das Passa, den Jordan und das Rote Meer. Und alle drei haben verschiedene Bedeutungen. Und ich möchte kurz mit euch darüber nachdenken, denn die Israeliten sollten ja durch den Jordan in das verheißene Land kommen. Was bedeutet das? Das Passa wissen wir noch. Gott hatte gesagt, ich will die Erstgeburt schlagen und sie sollten dann ein Lamm schlachten, das Blut an den Pfosten und an den Türsturz bringen. Und so waren sie völlig vor dem Gericht Gottes, das kommen würde, und es kam geschützt. Das Blut Jesu rettet uns vor dem Gericht, gibt völlige Sicherheit. Das war das Passa. Jetzt kommt das Rote Meer. Dann zogen sie durch das Rote Meer, durch das Wasser, und kamen auf der anderen Seite raus. Und in diesem Wasser, es kam zurück, kamen alle Feinde um. Sie waren auf der anderen Seite. Das Rote Meer spricht also davon, dass wir durch den Tod Christi von der Macht des Teufels und der Sünde befreit sind. Der Teufel, ein Bild Pharaos, ja, ging unter im Roten Meer. Der Todesherr Jesus hat uns frei gemacht von der Macht des Teufels. Wir stehen nicht mehr unter der Macht des Teufels. Er hat noch List, aber er hat keine Macht mehr über uns. Wir müssen ihm nicht mehr dienen. Wir sind frei davon. Das ist die Lehre des Neuen Testamentes. Und die finden wir im Roten Meer vorgeschattet. Jetzt im Jordan. Gehen sie jetzt durch den Jordan und kommen auf der anderen Seite raus. Und wir haben uns daran erinnert, da gab es diese geistlichen Segnungen für uns in den himmlischen Örtern. Ja? Wir sind mit Christus gestorben und auferstanden und dürfen jetzt diese Segnungen, die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern, wie die Bibel sagt, genießen. Davon ist jetzt der Jordan ein Bild. Sie standen jetzt vor dem Jordan. Der Zug durch den Jordan. Sie stehen also davor. Jetzt fangen die Priester an, sie gehen. Es ist interessant, ja? Die gehen bis an das Wasser, treten in das Wasser und den ersten Schritt im Wasser und schon bleibt das Wasser stehen. Sie gehen trockenen Fußes da rein. Gott bewirkt ein gewaltiges Wunder. Und die Wasser, die bleiben in einer Entfernung von etwa 35 Kilometer weiter oberhalb stehen. In Adam, sagt hier die Bibel, also ein Ort, der etwa 35 Kilometer weiter oben ist, wo sie drüber gehen. Das heißt, Israel sieht noch nicht mal einen Tropfen Wasser. Da oben bleibt es stehen, unten fließt es ab. Für uns die Bedeutung, das Gericht trifft uns überhaupt nicht. Noch nicht mal ein Tropfen Wasser ist da, ja? Ganz oben gestaut, sie sehen es noch nicht mal. So wenig kommen wir in das Gericht, weil der Jesus für uns das Gericht getragen hat. Die Priester bleiben dann mit der Lade mitten im Jordan stehen. Das Volk geht vorüber und die Priester bleiben mitten im Jordan stehen. In dem Fluss. Wir hatten daran schon gedacht, dass die Lade ein Bild von dem Herrn Jesus ist. Der Jesus ging für uns in den Tod. Und wir sind mit ihm gestorben. So sagt es das Neue Testament in Galater 2, Vers 20 und Römer 6, die beiden Stellen, die lesen wir doch noch, weil es wichtige Bibelstellen sind. Galater 2, Vers 20 sagt, oder Vers 19 lese ich, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe, jetzt kommt es, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Römerbrief sagt in Kapitel 6, Vers 5, Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Das ist die Bedeutung dieser Bibelstelle. Ja? Wir sind mit Christus gestorben. Buchstäblich natürlich nicht, ja? Aber geistlich. Mit Christus gestorben. Und das, davon spricht die Lade mitten im Jordan. Dann sollten sie Gedenksteine aufrichten. Israel bekommt gesagt, sie sollten 12 Gedenksteine, 12 Steine aus der Mitte des Jordan nehmen und sie in Gilgal aufrichten, auf der anderen Seite. Merkwürdige Sache, oder? Warum sollen sie denn gerade die 12 Steine da mitnehmen und auf der anderen Seite aufbauen? Auf der einen Seite sieht man, dass wir mit Christus gestorben und auferweckt sind. Das gilt für alle Gläubigen. Das ist eben Tatsache. Für jeden Gläubigen gilt das. Die 12 Steine zeigen aber auch, dass diese Einheit der Gläubigen da ist. War für das ganze Volk Israel. Gott hat auch heute ein Volk hier auf dieser Erde. Alle Glaubenden sind auf dieser Erde zu diesem einen Volk Gottes gehörig. Davon sprechen auch immer wieder diese 12 Steine. Und dann waren die Gedenksteine ja im Land. In Gilgal, ja, auf der anderen Seite, wo sie das Land danach in Besitz nehmen sollten. Da waren sie jetzt. Und da gab es ja auch nachfolgende Generationen, die fragten, was ist denn das jetzt hier? Warum ist denn hier so ein Gedenkhaufen voller Steine, voll 12 Steinen? Ja, da konnten sie sagen, das haben wir erlebt damals, als wir durch den Jordan gezogen sind. Sie konnten das weitergeben, diese Botschaft an die nachfolgende Generation. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir müssten auch immer wieder, gedanklich natürlich, ja, solche Gedenksteine aufrichten, sagen für die nachfolgende Generation, ihr seid mit Christus gestorben und auferstanden. Ihr seid eins, alle gehören zu diesem einen Volk Gottes. Das ist eine Botschaft, die wir auch heute weitergeben dürfen. Jetzt macht Josua noch was, wozu er nicht von Gott direkt beauftragt wurde. Nämlich, er nimmt weitere 12 Steine und richtet sie in der Mitte des Jordan auf. Also erst die 12 Steine hat er aus dem Jordan nehmen lassen und auf die andere Seite bringen und dann einen Haufen, Gedenkhaufen gemacht. Und jetzt richtet er 12 Steine noch in der Mitte des Jordan auf. Merkwürdige Sache, oder? Warum das? Als Erinnerung, Identifikation, hatte ich eben schon mal gesagt, dass wir mit ihm, mit Christus gestorben sind. Immer daran denken, ich bin mit Christus gestorben. Da ist das alte Ich ja tot vor Gott, ja? Nachher sagt Paulus natürlich, dann lebe auch so danach, das ist die andere Seite, aber das ist erstmal die grundsätzliche Bedeutung, haben wir die Lehre davon. Wir sind der Sünde, dem Gesetz und der Welt gekreuzigt und möchten jetzt dem leben, der sein Leben für uns hingegeben hat. Wir sind gekreuzigt. Wir sind gestorben, sagt die Bibel. Und jetzt sollen wir in Neuheit des Lebens leben. Sollen jetzt dem leben, der für uns gestorben ist, buchstäblich, tatsächlich gestorben ist. Das Ausleben, was wir haben. Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich gestorben bin und man beleidigt mich, ja, Gestorbenen beleidigen ist egal, ja, der wehrt sich nicht. Und jetzt ist die Frage, wenn ich aber beleidigt werde, wie reagiere ich, ja? Dann merkt man, das ist doch schon ziemlich hart so, das auszuleben, mit Christus gestorben. Das ist immer so ein praktisches Beispiel dazu. Aber wir möchten das jetzt gerne dem leben, der für uns gestorben ist. Und dann finde ich Gottes Zeitplan einfach genial. Die Bibel sagt, dass sie genau dann auf das Land kamen, als das Passa gefeiert werden konnte. Wir sind in Josua und sie waren genau an dem Zeitpunkt da, denn Gott hatte gesagt, an dem 10. des ersten Monats nimmt ein jeder dieses Lamm, 2. Mose 12. Und sie kommen genau an diesem Tag über den Jordan. Gottes Zeitplan. Dann kommen wir jetzt in Kapitel 5 zu Vers 2 bis 9 in Gilgal. Ich hatte schon gesagt, die Israeliten gingen oft nach Gilgal. Immer wenn sie neue Eroberungsfeldzüge machten, kamen sie von Gilgal. Und nach so einem Zug gingen sie nach Gilgal. Und das erste Mal, jetzt hier in 5 Vers 2, wurden sie in Gilgal beschnitten. Es sagt Josua 5 Vers 2, in jener Zeit sprach der Herr zu Josua, mache dir Steinmesser und beschneide wiederum die Kinder Israel zum zweiten Mal. In der Wüste hat es offensichtlich keine Beschneidung gegeben. Wovon spricht diese Beschneidung? Wer sollte sie tun? Erstens war es ein Gebot Gottes an Abraham und seine Nachkommen. 1. Mose 17. Ist also nicht vom Gesetz, sondern vor dem Gesetz war es schon Abraham gegeben. Also allen Nachkommen Abrahams, allen Israeliten, sie sollten beschnitten werden. Geistliche Bedeutung für uns finden wir dann in Kolosser 2. Das lese ich doch vor. Also bevor sie dann in das Land eroberten, hatten sie diese Beschneidung erlebt. In Kolosser 2, Vers 11 sagt die Bibel, indem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, indem ihr auch mit auferweckt worden seid, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Es gibt also eine geistliche Bedeutung. Wir sind heute beschnitten worden. Das hat die Bibel. Aber das wollen wir dann auch praktisch ausleben wieder. Kolosser 3 sagt, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Wir leben also im Selbstgericht, ein Schlagwort, ja? Dass wir über unser Leben nachdenken und wenn wir feststellen, es passt nicht mit den Anforderungen Gottes überein, dass wir das ihm bekennen. Das ist Selbstgericht. Dass ich über mein Leben nach, nicht beim anderen, ja, ich sehe den Splitter bei dem anderen, den Balken in meinem Auge oft nicht. Wir wollen über unser Leben nachdenken, was alles schief läuft. Wenn wir was feststellen, bekennen, das ist Selbstgericht. Dann haben wir die Glieder getötet, die auf der Erde sind. Da gibt es ja ganz viele. Wieder aufgeführt in Kolosser 3, was wir alles töten sollen. Im praktischen Leben. Im nächsten Kapitel 5, wir sind wieder im Buch Josua, Kapitel 5, Vers 10 bis Vers 12 wird das Passa vorgestellt und das Korn des Landes. Sie feierten das Passa im Land zum ersten Mal, wie Gott es angeordnet hatte. Wovon spricht dieses Passa? Die Bibel sagt in 1. Korinther 5, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet worden. Das Passa spricht also von dem Tod des Herrn Jesus Christus. Und sie sollten damals immer als Erinnerung an diese Nacht in Ägypten dieses Passa festhalten. Wir haben heute nicht das Passa fest, sondern wir haben ein Gedächtnismahl. Der Jesus sagt, tut das zu meinem Gedächtnis. 1. Korinther 11, wir tun es zu seinem Gedächtnis. Israel, das Passa, wir haben heute das Gedächtnismahl. Und dann sollten sie das mit anschließend ungesäuertem Brot tun. Für uns heute, sagt die Bibel, da müssen wir wieder lesen, in 1. Korinther 5, dass wir ein heiliges Leben ohne Heuchelei, geprägt durch Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit führen. Ich will doch 1. Korinther 5 dazu lesen. 1. Korinther 5, Vers 7, am Ende, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet worden, das ist oben schon. Jetzt kommt es, darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Es geht also nicht darum, dass ich zu Hause keinen Sauerteig mehr im Brot habe, ja, ich habe einen Bekannten, der macht das. Der versteht die Stelle überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass in meinem Leben, nichts Unwahrhaftiges, Unaufrichtiges sein soll. Der Jesus, der geißelt die Heuchelei der Pharisäer, nennt es Sauerteig, ja? Diese Heuchelei. Fromme Heuchelei ist genau das, was der Jesus geißelt. Und das ist gesäuert. Das ist nichts Ungesäuertes. Wir fragen uns manchmal schon, ja, was heucheln wir so eigentlich als fromme Leute? Pharisäertum ist schon sehr ausgeprägt unter Gläubigen. Da muss man schwer auf der Hut sein, dass man da nicht in diese Falle hineintappt. Das widerspräche diesem ungesäuerten Brot. Dann hatten sie in Josua 5 neue Nahrungsmittel. Auf einmal essen sie jetzt geröstete Körner, also Erzeugnisse des Landes. Wir hatten gesehen, dass das Jordan also ein Bild des Todes und der Auferstehung des Herrn Jesus ist. Auf der anderen Seite, so ernähren wir uns jetzt von den Erzeugnissen des Landes, von einem auferstandenen und verherrlichten Christus im Himmel. Das ist unsere Nahrung jetzt, die wir heute als Christen haben dürfen. Geistliche Nahrung, damit beschäftigen wir uns. Und das nährt uns innerlich. Aber damals in Israel hörte die Wüstennahrung auf. Das Manna, das hatten sie ja die 40 Jahre in der Wüste bekommen. Jeden Morgen, außer Samstags, dann nicht. Sonst jeden Morgen Manna gehabt, für den Tag. Wüstennahrung ist das. Das spricht davon, dass der Jesus auf diese Erde gekommen ist und wir betrachten den Herrn Jesus hier auf dieser Erde als Mensch geworden. Er sagt selbst, ich bin das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Wie ist das mit uns? Israel hatte das Manna jetzt nicht mehr, hatte nur noch die Erzeugnisse des Landes. Wie ist das bei uns? Seht ihr, wir haben beide Nahrungsmittel. Israel konnte sich damals nur an einem Ort aufhalten, entweder in der Wüste oder in Kanaan. Wir Christen sind in der Wüste heute. Diese Welt ist eine Wüste für uns, ja? Da sind wir. Wir leben darin. Und gleichzeitig dürfen wir uns mit den himmlischen Dingen beschäftigen. Wir leben also auch in Kanaan. Haben wir verstanden? Ja, es geht um die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern. Darin leben wir jetzt. Und dann ernähren wir uns auf der einen Seite von einem verherrlichten Christus im Himmel und auf der anderen Seite haben wir aber auch diesen verachteten Jesus von Nazareth auf dieser Erde. Und wir leben wollen nach seinem Vorbild leben. Das redet auch zu uns, ist auch Nahrung für uns. Wir haben heute beide Nahrungsmittel, Manna und geröstete Körner. Damals ging es eben gar nicht anders. Dann kommen wir in Kapitel 5, Vers 13 bis 15. Bevor jetzt der Josua in den Kampf zieht mit dem Volk Israel, kommt auf einmal ein Mann zu ihm, der steht mit einem gezückten Schwert vor ihm. Jetzt müssen wir mal vorstellen. Der ist tatsächlich da, der Mann. Und er hat das Schwert gezogen. Und der Josua, der ist gar nicht furchtsam. Der geht auf den zu und fragt, bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Wer bist du überhaupt hier? Und da bekommt er zur Antwort, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Der Jesus in Gestalt dieses Obersten des Heeres des Herrn, er ist ja noch nicht Mensch geworden, er ist damals in Bethlehem danach, aber der hat schon mal sich gezeigt als Engel des Herrn oder hier als Oberster des Heeres des Herrn und sagt dem Josua, Josua, dieser Kampf, der jetzt vor dir steht, das ist mein Kampf. Ich bin doch der Oberste des Heeres. Du bist Diener für mich. Josua, es ist mein Kampf. Ich denke, das war eine starke Ermutigung für Josua. Sonst könnte der mutlos werden. Schaffe ich das? Wenn der Herr doch kämpft, keine Frage, dann gewinnt er doch. Das war die mutmachende Botschaft für den Josua. Auf einmal muss er die Heiligkeit Gottes auch kennen. Und für Josua gab es keine Kompromisse, habe ich hier gesagt. Denn er sagt, bist du für uns oder für unsere Feinde? So einen dritten Weg ging es gar nicht, ja? Der Jesus sagt das auch einmal. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Dann wird jetzt in Kapitel 6 der Fall Jerichos geschildert. Das kennen schon viele aus Kinderstunden und Sonntagsschulen. Wenn Jericho da fällt, ja, das ist ja eine wunderbare, wunderbare Sache. Die Eroberung, möchte ich erst vorweg sagen, geschah durch drei Feldzüge. Ich habe da gleich noch ein Bild dazu. Einmal ging es in die Mitte, das war Jericho und der nächste Ort Ai. Dann ging es in den Süden runter, hier unten runter. Und zum Schluss noch nach oben. Drei große Feldzüge, die Josua hatte. Der zentrale Feldzug in die Mitte, der hat das Land erstmal zerteilt. Zwei große Gefechte, ich hatte sie genannt, Jericho und Ai. Jericho ist ein Bild der Welt unter der Führung und Herrschaft Satans. Steht für die Macht des Feindes auf geistlichem Gebiet. Wir denken immer daran, Epheser 6 Kampf haben wir, ja? Wir kämpfen nicht gegen Leute, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und da ist der Fürst davon eben der Teufel. Und davon steht, dafür spricht Jericho. Gott sichert Josua den Sieg zu und dann ziehen die 6 Tage um die Stadt und die Bundeslade immer in der Mitte, der Herr ist in der Mitte dabei. Die Mauern stürzen durch Glauben ein. Das ist interessant. Wir lesen das mal in Hebräer 11. Gott sagt, ich habe euren Glauben gesehen. Und deswegen stürzen die Mauern ein. Hebräer 11, Vers 30. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen war. Es war also ein Glaube der Leute damals da. Deswegen gingen die Mauern zu Bruch. Und heute? Gott lässt auch heute noch in unserem Leben Mauern einstürzen, wenn wir auf ihn völlig vertrauen. Wir kennen auch so Mauern, ja? Der David sagt einmal, mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen. Ja, ohne meinen Gott hole ich mir ein Horn am Hirn, ja? Aber mit meinem Gott kann ich drüber springen. Und er lässt sogar Mauern einstürzen, wie hier bei Jericho. Auch in unserem Leben, wir haben so manchmal Mauern vor uns. Ja, da denken wir, schaffst du nie. Keine Chance schaffst du nicht. Und dann sagt der Herr, aber ich bin doch bei dir. Vertrau mir doch. Und auf einmal merken wir, geht doch. Der Herr hat geholfen. Wie sagt der Samuel? Bis hierher hat der Herr geholfen. So ein Eben-Eser mal aufstellen, ja? 1. Samuel 7. Und dann soll alles in der Stadt jetzt Gott gehören. Alles von Jericho soll Gott gehören. Er ist der Sieger, ihm steht die Beute zu. Und dann kommen wir jetzt für die Gnade für Rahab. Rahabs Glaube rettet sie. Sie hat die Kamesdienstschnur dahin gehängt. Ich habe einfach so mal eine Frage gestellt für uns. Ich wusste nicht, wie alles da war. Der Glaube rettet. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus und hast ihn bereits in dein Leben aufgenommen? Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, ja? Jesus aufnehmen. Johannes 1 spricht davon, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Haben wir das alle? Glauben heißt Vertrauen. Nicht nur für wahr halten, dass Jesus gelebt hat und gestorben ist. Das ist eine historische Tatsache. Vertrauen auf den, der am Kreuz wirklich für mich ganz persönlich gestorben ist. Damit ist biblischer Glaube gemeint. Dann kann man sagen, hier die Gnade Gottes triumphiert. Bei der Rahab. Sie hätte auch mit eigentlich gerichtet werden sollen, aber da gibt es ein tolles Bibelwort in Römer 5, Vers 20 und ich finde da die überarbeitete Fassung so schön. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Sie war eine Hure, ja, wo die Sünde überströmend geworden ist. Aber die Gnade ist überreichlicher. Die überstrahlt auch diese Sünde, die irgendjemand tut. Und zum Schluss verflucht Gott noch den Mann, der Jericho wieder aufbauen würde. Gott sagt mit dem ältesten und deinem jüngsten Sohn, wirst du dafür büßen, wenn du diese Stadt wieder aufbaust. Und da gibt es tatsächlich einen Mann, Hiel heißt er, der die Stadt wieder aufbaut. 1. Könige 16, kann man das nachlesen. Und wie Gott es vorher gesagt hat, passiert es. Der älteste Sohn stirbt und der jüngste Sohn stirbt. Gott steht auch da zu seinem Wort. Israels Niederlage, Kapitel 7. Also sie hatten jetzt Jericho besiegt. Und da könnte man denken, alles perfekt. Jetzt wollen wir zur nächsten Stadt nach Ai gehen. Die ist so ein bisschen weiter im Westen von Jericho. Und dann sagen sie sich, naja, Nee, erst kommt dann Achan noch. Gut, machen wir erst Achan. Achan, da war ein Mann. Ich hatte gesagt, Gott hat gesagt, alles, was in der Stadt Jericho ist, das gehört mir. Da gab es einen Mann, Achan, der nimmt aber aus diesem Verbannten, so nennt es die Bibel, aus dem, was Gott gehört, und sagt, das ist ein schöner Mantel, den will ich haben. Er nimmt ihn weg und versteckt ihn zu Hause. Er nimmt Verbanntes, ein Mann. Der Josua, der sendet jetzt nochmal Kundschafter aus, bevor es an die Schlacht Ai geht. Hatte er gar keinen Auftrag zu. Gott hat ihm doch schon gesagt, du kannst das ganze Land erobern. Der Engel des Herrn, also hier der Oberste des Heeres des Herrn, hat noch die Botschaft gegeben, ich bin doch da, ich bin doch der oberste Chef, bin doch der Heerführer. Und trotzdem schickt der Josua nochmal zwei Kundschafter aus. Wir könnten sagen, ein Glaubensmann wird schwach. Wisst ihr, die Bibel ist auch ehrlich. Die berichtet auch die Schwächen von Leuten, auch von Glaubensmännern. Sonst könnten wir ja mutlos werden. Ja, wenn alles nur perfekt gelesen ist, dann wird man denken, das schaffen wir nie. Aber wir finden auch Fehler dieser Leute. Und hier war so ein Fehler sicherlich von Josua. Dann handelt er unabhängig, er fragt nicht Gott. Und sie handeln überheblich. Da kommen die Leute und sagen, naja, 2000, 3000 Leute reichen. Das ist ein kleines Dorf da oben, da brauchen wir nicht viele hinschicken, das machen wir im Handumdrehen. Machen wir im Handumdrehen. Ja, so war das gedacht. Wir schaffen das doch schon. Und was passiert? Nichts passiert. Sie erleiden eine riesige Niederlage. Die Bibel sagt, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn ich meine, ich bin stark, dann ist die Niederlage vorprogrammiert. Dann kommt es. Wir sollten in der Macht seiner Stärke stark sein. Dann sind wir wirklich stark. Jetzt offenbart, also die Leute kämpfen gegen Ai und die Ai erschlagen, wie viele Leute? 36, glaube ich, von dem Volk, und das Volk flieht. Ja, jetzt denkt Josua und sagt, warum ist das passiert? Gott, hast du nicht richtig gekämpft mit uns oder wie ist das? Er schiebt also zunächst, hat man den Anschein, Gott die Schuld in die Schuhe. Dabei war es doch eine Sünde, erstens von Achan und zweitens hat er ja selbst auch nicht gut gehandelt. Josua sorgt sich um den Ruf Israels, um die Ehre Gottes. Habe ich eine kurze Frage, machen wir schneller weiter. Und dann gibt Gott die Niederlage, den Grund für die Niederlage an. Er sagt, da hat ein Einzelner etwas von den Verbannten genommen. Einer hat etwas weggenommen, was mir gehört. Und Gott sagt, ganz Israel hat gesündigt. Das ist schon eine Sache, über die wir nachdenken müssen, auch für unsere Tage. Denn Achan auf der einen Seite, was hat ihn bewogen, diesen Mantel zu nehmen? Das war Geldliebe. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 6, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Oder allen Übels. Geldliebe. Haben wir auch ein Problem mit? Geld zu lieben? Bei Achan war das die Ursache für seinen Fall. Und dann steinigt ihn das Volk mit der ganzen Familie. Da habe ich mich auch gefragt, mit der ganzen Familie, die konnten doch gar nichts dafür, oder? Komisches Gericht. Wir lesen dazu mal 5. Mose 24. Da sagt Gott sogar, dass nur derjenige bestraft werden soll, der auch die Tat begeht. 5. Mose 24, Vers 16. Nicht sollen Väter getötet werden um der Kinder willen und Kinder sollen nicht getötet werden um der Väter willen. Sie sollen jeder für seine Sünde getötet werden. Daraus kann man wohl schließen, Josua kannte diesen Vers auch, dass die Familie des Achan mitbeteiligt war. Das ist für mich die Antwort, ja? Dass die Familie sehr wohl wusste, was ihr Vater oder der Ehemann gemacht hat und dazu Ja gesagt hat. Deswegen werden sie mitgesteinigt, nicht sippenhaft. Die hat Gott verboten in 5. Mose 24. Jeder für seine Sünde. Keine sippenhaft. Für uns heute bedeutet das natürlich 1. Korinther 5, Vers 13 sagt, tut den Bösen hinaus. Dass heute, wenn ein Böser offenbart ist als Böser, wenn Gott etwas offenbart hat, dann muss diese Person hinausgetan werden. Das sagt 1. Korinther 5, Vers 13. Auch ein wichtiges Kennzeichen für heute biblische Gemeinde, biblische Versammlung. Noch einmal, es muss um offenbartes Böse handeln. Keine vage Sache und es muss ein Böser sein. Dann gilt diese Aufforderung, wir steinigen heute keine, ja. Aber sie sollen dann aus der Gemeinde, aus der Versammlung hinausgetan werden. Das ist sicherlich die Bedeutung auch dieser Geschichte von Achan. Und jetzt ermutigt Gott den Josua nochmals nach Ai zu ziehen, mit dem Hinweis, ihr werdet es jetzt schlagen. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Das ist schön. Haben wir da auch im Leben schon erlebt, oder? Wo wir oft gedacht haben, war nix. Und den Herrn das gesagt haben und er gibt dann nochmal eine Möglichkeit. Es gibt immer für uns Christen den Weg zur Umkehr. Wir haben nie eine Einbahnstraße, ja, wo es nicht mehr weitergeht. Wo wir jetzt den Kopf rennen und einfach liegen bleiben. Nein, bei Gott gibt es immer, immer die Möglichkeit der Umkehr, dass er eine zweite Chance uns gibt. Ich finde das großartig. Das ist unser Gott, der so mit uns lebt. Dann gehen sie nach Gottes Plan vor und erobern Ai. Kapitel 8 kommen wir dann dran. Kapitel 8 wird ein Altar auf dem Berg Ebal gebaut. Gott hat das vorher schon durch Mose gesagt. Da gab es also zwei Berge. Ein Berg Ebal und Gerizim hat Gott schon vorher für gesorgt. Sechs Stämme stehen an dem Berg, sechs Stämme an dem Berg. Und dann lesen sie den Fluch vor. Den Segen und den Fluch liest Josua vor. Für uns heute, dass Gott den Fluch von uns weggenommen hat, keine Verdammnis mehr. Das Volk muss dann Antwort geben. In Kapitel 9, ihr merkt, ich mache ja schneller, gell? In Kapitel 9 gibt es ein Problem. Die Leute, die Kanaaniter, die Stämme dort, die hören alle, Israel besiegt jeden, haben keine Chance gegen sie. Da gibt es ein Volk, Gibeoniter, die sagen sich, was machen wir? Ja, wir tun mal so, als kämen wir von ganz weit weg und bitten dann um Gnade. Denn vielleicht kannten sie sogar ein Bibelwort aus dem Alten Testament, das gesagt hat, in 5. Mose 20, wenn ein Volk aus weiter Entfernung kommt, das sollst du nicht vernichten. Vielleicht kannten sie es, ich weiß es nicht. Und dann kommen sie aus ganz weit ab, sie kommen in zerlumpten alten Kleidern, geflickten Schuhen, hartes, schimmeliges Brot, zerrissenen Weinschläuchen. Also, toll gemacht eigentlich, ja. Den Augen zugeschmiert jetzt zu Josua und sagen, ihr kommt von ganz weit weg. Habt doch Erbarmen mit uns. Wir wollen doch nicht einfach jetzt hier vernichtet werden. Ja, was macht Josua? Er fragt nicht Gott. Riesenfehler. Er fragt nicht Gott. Er bekommt Problem geliefert und meint, er könne es selbst lösen. Seht ihr? Das ist genauso unser Problem. Bete, bevor du Entscheidungen triffst und warte die Antwort Gottes ab. Das gilt auch für unser Leben. Für kleine und große Entscheidungen. Josua meint, er könne es selbst entscheiden und es ging schief. Sie schließen dann mit den Gibeonitern einen Bund. Den Bund, den halten sie auch, als der Schwindel auffällt. Das ist schon mal gut. Ich habe mal eine Frage für mich, für uns. Wie sieht es mit unseren Verpflichtungen aus, die wir eingehen? Halten wir sie auch? Das gilt übrigens auch für Ehe, ja. Auch eine Verpflichtung, ein Treuegelöbnis. Die Gibeoniter bleiben dann am Leben, müssen aber fortan als Holzhauer und Wasserträger für Israel und den Altar arbeiten. Jetzt kommt der Feldzug in den Süden. Wir haben jetzt den Feldzug nach Westen gehabt, Jericho Ai, und jetzt geht es runter in den Süden. Kapitel 10. Gott ermutigt Josua wieder. Ist so häufig in diesem Buch, habt ihr es auch gemerkt? Wie häufig Gott Josua ermutigt, vor jedem Kampf wieder neu. Ich bin doch da und du wirst siegen. Keine Niederlage. Wenn du mit mir gehst, wirst du auf der Seite des Siegers stehen. Und dann geschehen zwei Wunder. In Kapitel 10, Vers 11. Und es geschah, als sie vor Israel flohen, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab, bis Aseka, dass sie starben. Diese Steine, die fielen aber nur auf die Feinde, nicht auf die Israeliten. Auch interessant, ja? Gott hat die Steine sogar noch gelenkt, die aus dem Himmel runterfielen. Hagelsteine, wie groß die waren, keine Ahnung, was das für Steine waren. Die fallen aber nur auf die Feinde. Große Wunder, die Gott tut. Und dann kommt Kapitel 10, wo diese Sonne und der Mond dann fast einen ganzen Tag lang stillstehen. Das hatten wir schon mal als Besonderheit ganz am Anfang gehabt. Die fünf Könige werden getötet und er erobert jetzt nacheinander die verschiedenen die Städte Kanaans. In den Süden immer. Und nach der Eroberung kehrt er wieder nach Gilgal zurück. Das war der Ort, wo sie beschnitten wurden. Selbstgerecht ist immer nach einem Sieg ganz wichtig. Dass man dann zu dem Herrn Jesus kommt, ja, wenn man einen geistlichen Sieg mal errungen hat, wieder zu dem Herrn Jesus geht und alles wegreinigen lässt, was nicht mit ihm übereinstimmt. Da kommt da leicht Hochmut auf, oder? Hast du gut gemacht. Hast du eine tolle Predigt gehalten, ja, für mich mal ganz persönlich, ja. Hast du toll gemacht. Kommt der Teufel an und will uns gleich zu Fall bringen. Herr, es ist dein Werk. Merkt ihr, das ist nur ganz praktische Sachen. Oder hast du ein tolles Gespräch gehabt? Also hast du gut argumentiert? Hast du gut in der Jesus bezeugt? Boah, toller Kerl bist du. Oh, tolle Frau bist du. Dann zum Herrn Jesus gleich gehen. Herr, das ist nicht deine Gesinnung. Du bist anders. Will von dir lernen. Nach Gilgal zurück. Und jetzt haben wir hier diesen Kampf. Ich habe das jetzt als irgendwo aus einem Buch mal raus kopiert. Ihr seht, Gilgal, Ai, und dann geht es hier runter in den Süden. Das war der Kampf der einzelnen Städte. Und jetzt kommt der Kampf nach oben, in den Norden. Die schließen sich auch wieder zusammen. Auch interessant, ja, wenn sich verschiedene Stämme, die sich sonst immer bekriegen, zusammenschließen. Hat mich so erinnert an Pilatus und Herodes, die sich dann auch zusammenschlossen, als es gegen den Herrn Jesus ging. Das sagt die Bibel sogar. Vorher waren sie Feinde und jetzt wurden sie Freunde. Feindschaft gegen den Herrn Jesus, eint sogar Ungläubige. Und wieder eine Ermutigung Gottes, dann besiegt er die Feinde vollständig. Guck mal, ein Satz für uns, vollständiger Gehorsam bringt vollständigen Sieg. Halt. Da fehlt dir jetzt, wie es in den, oh, kann er ja zeigen hier, wunderbar, wie es gegen den Norden hier hochgeht. Oder kann ich davon hinlaufen? Kapitel 11, Vers 6, 16 bis 23. Da werden noch andere Eroberungs... wird noch eine Zusammenfassung gegeben, als Überblick hier über die Siege im Süden bis eben in den Norden. Eine Besonderheit ist noch, dass Josua die Enakim ausrottet. Josua 11, Vers 21, das waren Riesen, vor denen damals die Kundschaft der Angst hatten. Das sind auch Riesen im Land, hatten sie damals gesagt. Und Josua hat auch gesagt, trotzdem gehen wir dahin. Und jetzt rottet er diese Enakim aus, diese Riesen, außer in diesen drei Städten Gaza, Gad und Asdod. Hauptschlachten sind nun geschlagen. Zusammenfassung der Eroberungen. In Kapitel 12, zunächst geht es um den Teil, der östlich vom Jordan ist, das, wo die zweieinhalb Stämme nachher sind, die hat Mose ja schon besiegt, wird man daran erinnert. Und westlich werden 31 Könige, die alle genannt werden, besiegt. Wir machen weiter. Land, das noch erobert werden muss, wir haben das Viertel vor, mindestens, ja. Okay. Josua 13. Sehen wir jetzt, Josua ist ein alter Mann, hat also die Kämpfe Gottes gekämpft, hat das Land so im Großen erobert, natürlich nicht jeden Schlupfwinkel da, es gab auch noch Feinde im Land. Es ist also noch nicht komplett besetzt, so die groben Dinge sind schon alle besetzt. Es gibt noch einige Gebiete in Besitz zu nehmen Und dann in Kapitel 13, Vers 8 spricht Gott dann zu dem Land östlich des Jordan, wo diese zweieinhalb Stämme, Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, sein Erbteil haben sollte. Gott gibt den Auftrag, auf diese neun Stämme und den halben Stamm Manasse aufzuteilen, westlich, östlich, hatte ich schon gesagt, Levi, der einzige Stamm, der keinen Anteil bekommt. Gott hat gesagt, ich sorge dafür, für euch. Jeder Stamm musste etwas für Levi geben. Das waren also solche, die für Gott arbeiteten besonders. Die sollten von den anderen unterstützt werden und unterhalten werden. Dann wird das Erbe durch Los verteilt, durch 12 Männer eben. Und Gott weist jedem Stamm seinen Platz durch das Los zu. Damals hatten sie eben Losverfahren. Wir haben heute nicht mehr das Los zu werfen, ja? Wisst ihr, wann das letzte Mal das Los geworfen wurde in der Bibel? Apostelgeschichte. Als der 12. Jünger dabei kam, 12. Apostel dabei kam, ja? Da wurde noch mal ein Los geworfen, aber danach nicht mehr. Wir haben nämlich heute den Heiligen Geist in uns wohnen. Der möchte uns doch leiten. Gott, der Heilige Geist, wohnt in uns. Und durch ihn dürfen wir uns leiten lassen. Da wollen wir nicht ein Los werfen, eine Münze werfen, ja oder nein, ja? Oder so wahllos die Bibel aufschlagen, sondern uns durch den Geist Gottes leiten lassen. Dazu auch durch Bibel lesen. Aber nicht so Terroristenmethode, ja? Einfach Anschlag und dann haben wir es. Kann man gut sein, kann auch voll daneben gehen. Ich will keine Beispiele jetzt bringen. Kapitel 14 kommt jetzt ein Mann vor uns, Kaleb. Ihr wisst noch, Kaleb war der zweite Kundschafter, der mit Josua gesagt hat, geht doch in das Land, Gott hat es euch doch verheißen. Und jetzt ist der Kaleb 85 Jahre alt. Ich habe hier geschrieben, der älteste Mann, vielleicht war der Josua ein bisschen älter, weiß ich jetzt nicht. Aber sonst die anderen, die waren alle jünger. Warum? Die kamen ja alle um in der Wüste, außer Josua und Kaleb. Ein alter Mann mit 85 Jahren, der hat sich doch vor 45 Jahren hat er Hebron gesehen. Und er hat an diese Stadt 45 Jahre gedacht und hat gesagt, die will ich haben. Und jetzt geht er, und Gott hat sie ihm zugesagt durch Mose. 45 Jahre darauf gewartet. Jetzt als alter Mann kommt er an und sagt, ich will aber nach Hebron. Hebron heißt übrigens Gemeinschaft, ja? Dieser Mann, es lohnt sich mal über Kaleb nachzudenken, das kann ich leider jetzt nicht mehr. Gibt aber ein tolles Buch über Kaleb. Ein Mann, der seinem Gott völlig nachgefolgt ist. Gott selbst bestätigt das. Mose bestätigt das. Josua bestätigt das. Dass es ein Mann war, der Gott völlig nachgefolgt. Stell dir mal vor, als alter Mann kommst du so ein Zeugnis. Oder als alte Frau. Nach einem Glaubensleben kriegst du das Zeugnis, das ist jemand, der ist mir völlig nachgefolgt. Das war das Zeugnis Gottes über Kaleb. Vorbildhaft. Und er wollte selbst im Alter noch Glaubenssiege erringen. Also nichts mit Sofa und Beine hoch und andere machen lassen. Nein, er sagte, ich will noch arbeiten. Ich bin doch noch fit. Ich kann doch noch meine Kraft einsetzen. Und er sagt, ich bin sogar noch so fit, noch fitter als am Anfang. War natürlich ein bisschen für uns heute nicht immer so. Wir könnten ein bisschen schwächer werden, das ist keine Frage. Aber Glaubenssiege erringen, die können wir schon noch, auch im Alter. Auch die Riesen hatten ihn nicht abschrecken lassen. Der Glaube überwindet die Welt, sagt 1. Johannes 5, Vers 4. Dann wird das Land auf die einzelnen Stämme jetzt verteilt und ihr seht hier, auf der rechten Seite ist hier Gad und Manasse und Manasse ist dann auch noch auf der linken Seite. Und hier unten ist Ruben. Das ist der Jordan hier und das war die Verteilung. Die habe ich jetzt nicht einzeln beschrieben, wo wer hinkommt. Das kann man nachlesen. Möchte ich keine großen geistlichen Anwendungen machen. Es gibt einen Ausleger, der hat zu jedem Namen da was gefunden. Also ich bin kein Namensspezialist. Dann möchte ich noch Besonderheiten bei der Landverteilung nennen. Nämlich einen Mann namens Otniel in Josua 15. Kaleb hatten wir jetzt schon gehabt, jetzt kommen wir zu einem Mann namens Othniel. Und seiner Tochter Aksa. Der Kaleb erobert Hebron, wie er wollte die Stadt und er hatte einen Neffen, Othniel, der erobert Debir, Kirjat Sefer, erhält dafür Kalebs Tochter Aksa zur Frau. Dieser Othniel wird dann der erste Richter in Israel. Ihr merkt, das hat sich irgendwie in der Familie fortgesetzt, ja? Der Glaube dieses Kalebs war vorbildlich auch für den Othniel. Nun, dass der Kaleb da seine eigene Tochter da als Trophäe genannt hat, das möchte ich mal nicht so gerade so empfehlen. Ja, das ist eigentlich für uns heute mal nicht so das Richtige, aber damals vielleicht war das so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat dann der Othniel die Aksa geheiratet und die Aksa, das war auch eine tolle Frau. Die Aksa, die bekommt ein Mittagsland. Ein Mittagsland ist ja ein dürres Land. Ja, wo die Sonne mal reinbrutzelt, da wächst nicht viel. Also sagt die Aksa zum Vater, Vater, so geht das nicht. Nicht nur ein Mittagsland. Ich will noch mehr haben. Ich will auch Wasserquellen haben. Was nützt mir denn nur ein Land hier, wo ich nichts anpflanzen kann? Ich brauche doch Quellen, dass ich bewässern kann. Und sie bekommt dann auch noch obere und untere Wasserquellen. Also die Antrieb, die wollte geistliche Nahrung haben. Übrigens ist das was Cooles für Frauen auch, merkt ihr? Nicht nur was für Männer. Hier das Thema hier, das ist auch was für Frauen. Dann gab es Hindernisse. Ich habe hier vier Hindernisse aufgeführt. Einmal war es menschliche Unfähigkeit, machen wir es schneller jetzt. Dann waren es aber auch Kompromisse, die man geschlossen hat. Ephraim ließ die Kanaaniter einfach inmitten des Volkes wohnen, hat sie nicht vertrieben oder ausgerottet. Das waren faule Kompromisse. Die haben gesagt, die können doch hier bleiben. Wir haben Platz und die haben auch Platz. Aber Gott hat anderes gesagt. Kompromisse mit der Welt zu schließen, geht nicht im geistlichen Kampf. Geht nicht. Dann hatten einige hatten keine Lust, Nachlässigkeit, geistliche Trägheit. Die blieben lieber ohne Kampf. Dann gab es noch Besonderheiten. Es gab Zufluchtsstädte dort in Israel. Zufluchtsstädte. 6 Zufluchtsstädte für Totschläger werden bestimmt. 3 auf jeder Seite des Jordans. Auch interessant. Auch 3 östlich und 3 westlich. Zufluchtsstädte waren solche Städte, wo jemand hinfliehen konnte, der Totschläger war. Ein Totschläger ist jemand, der unabsichtlich oder aus Versehen einen anderen Menschen getötet hat. Und da gab es die Blutrache für. Der Mann musste damit rechnen, ich komme jetzt selbst um. Aber für so einen Totschläger war dann die Möglichkeit, in so eine Zufluchtsstadt zu fliehen, um dort zu leben, solange der Hohepriester noch lebte. Und dann durfte er doch nach Heimat, ins Heimatland wieder ziehen, in die Heimatstadt, nach dem Tod des Hohenpriesters. Da fand man Asyl und konnte dann zurückgehen. Gott hat also für solche Leute gesorgt, die unabsichtlich getötet hatten. Für die anderen galt 1. Mose auch, ja. Wenn du Blut vergießt, soll das Blut auch fließen. Das ist göttlicher Grundsatz. Also Todesstrafe ist normalerweise biblisch, wenn man es richtig nimmt. Wenn der Staat Todesstrafe heute verhängen würde für Mörder, wäre das biblisch. Es muss natürlich sicher sein, dass der Verurteilte auch der Mörder ist. Wenn man dann liest, wie in Amerika manchmal so Todeskandidaten da in der Todeszelle sitzen und nach Jahren festgestellt wird, die sind doch nicht schuldig, dann kriegt man natürlich schon sehr Zweifel, ob man das dann noch praktisch umsetzen kann. Aber wenn es wirklich ganz klipp und klar feststeht, dann sagt die Bibel das. Auch für heute noch. Auch interessant, kann man nachprüfen mal, jede Zufluchtsstadt lag nicht mehr als 45 Kilometer von allen Punkten in Israel weg. Das heißt, es konnte leicht erreicht werden für jeden Totschläger. Hat Gott nicht nur als hier oben im Norden die Städte bestimmt und der unten der Süden, der kam mal eben, hat Pech gehabt? Nein, Gott hat dafür gesorgt, dass aus allen Richtungen man schnell dahin fliehen konnte. Dann gab es noch Levitenstädte. Ich hatte schon gesagt, die Leviten, die bekamen ja kein Erbteil. Und Gott hat dann dafür gesorgt, dass sie auch Städte bekamen. 48, einschließlich der 6 Zufluchtsstädte, bekommen die Leviten. Und jeder Stamm gibt 4 Städte ab. Ausnahme Juda und Simeon, die geben zusammen 9 und Naphtali eben nur 3. Ausnahme machen wir im 9 gleich. So ist dann Israel zu finden. Und zum Schluss gab es dann noch Einzelheiten, Entlassung der 2,5 Stämme. Die Kämpfe waren jetzt geschlagen auf der Westseite, ja? Sodass also die 2,5 Stämme, die Krieger davon, zurück konnten zu ihren Familien. Die waren ganz lange getrennt von ihren Familien. Ich weiß nicht wie lange, 7 Jahre bestimmt oder sowas? Wo die im Kampf waren. Und jetzt wollten sie zurück. Aber sie bekommen noch eine Warnung mit oder einen Auftrag. Wenn ihr jetzt zurückgeht, seid nicht mehr im Land, dann trotzdem liebt den Herrn weiter. Haltet am Gesetz fest. Hängt dem Herrn Jesus an und dient ihm für uns heute. Traurig, diese 2,5 Stämme gehörten zwar zum Volk Gottes, aber es war ja doch ein Riss da durch den Jordan. Seht ihr, wir tragen auch Leid darüber, dass wir Christen uns so in verschiedene Gruppierungen geteilt haben. Das muss uns leid tun. Das darf uns nicht normal, einfach ist halt so. Schade ist das damals gewesen und heute genauso. Dann gab es noch einen Altarzeuge genannt. Jetzt kommen die 2,5 Stämme, die gehen ja über den Jordan in ihr Gebiet und da errichten sie einen Altar. In der Nähe des Ufers des Jordan. Und die anderen 9,5, die denken, na, die haben jetzt einen Konkurrenzaltar zu dem in Silo errichtet. Und sie sind so sauer, dass sie sogar einen Krieg ziehen wollen. Da gibt es aber einen, schicken sie erst den Pinias, glaube ich, so heißt der, mit einer Delegation und fragen den, was hat's denn mit diesem Altar da drüben, den ihr gebaut habt, auf sich? Und dann bekommen sie zur Antwort, na, ist nicht so schlimm, da ist kein Opferaltar, ist nur eine Erinnerung, es soll Zeuge sein für zukünftige Geschlechter, damit sie weiterhin als Teil des Volkes Gottes anerkannt werden. Gut, mit dieser Botschaft sind sie zufrieden, ziehen zurück und nennen daher den Altar Zeuge. Auch schon interessante Sache mal von den Besonderheiten, die nachher noch genannt werden. Der Bruderkrieg ist abgewendet. Zum Schluss noch Josuas Abschiedsrede an die Stammesführer. Zunächst erinnert er sie daran, was Gott getan hat. Was Gott für sie getan hat. Und er versichert ihnen auch dann, dass Gott weiter für sie tun wird. Gott ändert sich nicht. Josua sagt, selbst wenn ich jetzt sterben muss, Gott bleibt doch bei euch. Er ändert sich nicht. Denkt doch mal zurück, das hat alles Gott für euch getan. Dann wird er auch in der Zukunft weiter mit euch gehen. Habt keine Angst, vertraut diesem Gott weiter. Er warnt sie vor Götzendienst und Mischehen. Gott bleibt seinem Wort immer treu. Dann kommt Abschiedsrede Josuas an das Volk in Sichem. Und da stellt Josua noch einmal heraus, was Gott seit den Taras-Zeiten, also Vater Abrahams, getan hat. Ihr müsst das mal lesen in Josua 24, wie Gott sagt, Josua sprach zum ganzen Volk, so spricht der Herr und dann wird ganz oft ich sande, ich tat das. Gott sagt, habe ich alles getan. Auch in unserem Leben, wenn wir so zurückdenken, Herr, das hast du alles getan. Du hast alles bewirkt. Deine Gnade ist so groß. Das stellt Josua zunächst dem Volk vor. Und dann fordert er auf, den Herrn zu fürchten, weil Gott das alles getan hat. Und die Götzen zu entfernen und dem Herrn zu dienen. Und das können wir natürlich 1:1 für uns heute übertragen, ja? Wenn wir darüber nachdenken, was unser Herr für uns alles getan hat, ja, dann ist auch die Aufforderung auch für unser Leben, dann wollen wir doch diesem Herrn dienen, dann wollen wir ihn wirklich ehren. Und alles, was an Götzen erinnert, Götzen sind Dinge, die mir wichtiger sind als der Herr, entfernen, um alleine unserem Herrn zu leben. Josua sagt dann, ich habe meine Entscheidung getroffen. Jetzt kommt der Satz, den viele kennen. Ich aber Und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war eine ganz klare Entscheidung, die Josua getroffen hat. Und das Volk verspricht, ebenfalls dem Herrn zu dienen. Josua errichtet einen Stein als Zeuge ihres Versprechens. Und wir fragen uns natürlich, das Volk sagt, wir wollen das tun. Und die Frage für uns ist dann, ist Jesus wirklich Herr in deinem und meinem Leben? Der Petrus, der sagt einmal, als er dieses Gefäß aus dem Himmel da bekam mit den komischen unreinen Tieren und den Befehl bekam, iss, dann sagt er keineswegs Herr. Das passt nicht, ja? Entweder ist er Herr, dann gibt es kein keineswegs, oder er sagt nur keineswegs. Aber keineswegs Herr passt nicht. Aber so sind wir auch manchmal, oder? Unser Leben. Und deswegen ist wirklich eine Frage für mich und für uns alle, ist Jesus Herr in deinem Leben? Hat er das Sagen? Josua ist uns da Vorbild. Dann kommt Josuas Tod, er stirbt mit 110 Jahren. Anschließend noch einmal dieser tolle Satz, wohl du guter und treuer Knecht, ein alter, bewährter Glaubensmann tritt ab. Für uns heute so Ansporn, ja. Wenn man dann sein Leben hier gelebt hat oder auch in jungen Jahren stirbt und kann dann den Zuspruch des Herrn Jesus hören, wenn er uns in das Paradies einführt, wohl du guter und treuer Knecht. Das wäre doch ein tolles Lob, oder? Wenn der Herr das zu mir sagen könnte und zu dir sagen könnte. Ich denke, bei Josua wird er es gesagt haben, ja? Wohl, du guter und treuer Knecht. Josefs Gebeine werden dann in Sichem begraben. Der Eliasa stirbt, wird begraben. Und zum Schluss dann noch einmal, Gott begräbt seine Arbeiter, aber sein Werk geht weiter. Damit haben wir angefangen. Der Mose starb und Josua kam. Gott begräbt seine Arbeiter, aber er führt sein Werk fort. Auch heute noch gilt diese Zusage. Ja, ich habe dann nachher sehr schnell gemacht. Ich wollte die Zeit ein bisschen wenigstens einhalten. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass es doch ein bisschen länger wurde als 7:30, aber noch kürzer war dann nachher doch nicht mehr gut möglich. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.